ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien, in der es ausnahmsweise weder um den Ukraine-Krieg noch den Krieg im Nahen Osten geht. Ich bin Stefan Niemann und melde mich aus Hamburg. Wir zeichnen diesen Podcast am 1. April um 15 Uhr auf. Unser Thema ein eher ungewöhnliches. Mitten in Europa ist ein absoluter Regent im Amt, ein Monarch, der die uneingeschränkte Macht über einen gesamten Staat besitzt. Drei Gewalten in einer Hand, Herrscher über die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Und natürlich hat er auch eine eigene Armee. Jeder seiner Soldaten würde im Notfall sogar sein Leben für ihn geben. Das sichern sie dem Herrscher bei ihrer Vereidigung feierlich zu. Die Zeremonie findet einmal jährlich statt. Hören wir mal in Ausschnitte rein.
Unser aller Hochachtung und Wertschätzung gilt heute besonders euch, 27 Gardisten, die ihr in Reih und Glied vor uns steht. Seit Monaten bereitet ihr euch auf diesen besonderen Moment der Eidesleistung vor. Im Namen aller drücke ich euch unseren größten Respekt aus.
Schweizer Akzent, auch das Wort Gardisten ist gefallen. Tatsächlich geht es in dieser Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien um die Schweizer Garde. Den Sendezeitpunkt haben wir so ausgewählt, weil Ostern für Christen eines der höchsten Feste ist und spätestens, wenn der Papst den traditionellen Segen Urbi et Orbi spendet, gibt es für die Schweizer Garde jede Menge Arbeit. Aus diesem Grund hat sich Alex Drost für diese Folge schon vorab mit drei Gardisten verabredet. Hallo Alex.
Hallo Stefan und eins vorweg, es war wirklich gut, noch vor Ostern mit den Gardisten gesprochen zu haben, weil die jetzt eben extrem eingespannt sind und sogar Urlaubssperre haben. Und gleiches gilt natürlich für Weihnachten, aber auch für Anfang Mai, weil die neuen Gardisten traditionell am 6. Mai vereidigt werden, ist ein ganz großer Tag für die und ein herausragendes Datum.
Also der 6. Mai hat für uns eine enorme Bedeutung, weil am 6. Mai vor knapp 500 Jahren beim Angriff auf Rom, beim Massaker auf Rom, Sacco di Roma, wurde Rom angegriffen und auch der Papst. Und 147 Gardisten haben bei der Sicherung des Papstes über den Fluchtweg in die Engelsburg ihr Leben gelassen. Und darum schwören die neu zu vereidigten Gardisten am 6. Mai, dass sie ihr Leben für den Papst geben würden im Notfall. Und der Schwur gilt immer, er gilt fürs Leben.
Ja, das war Vizekorporal Claude und damit ist auch geklärt, warum dieser 6. Mai so wahnsinnig wichtig für die Garde ist.
Wir haben ja eben ein paar Eindrücke von der Vereidigung hören können. Das war die Zeremonie vom vergangenen Jahr, die war allerdings am 4. Oktober und nicht am 6. Mai. Warum das?
Ja, du Fuchs, also der traditionelle Termin war einfach nicht zu halten. Ne? Der musste verschoben werden, weil Papst Franziskus am 21. April gestorben war. Also nur wenige Tage vor der geplanten Vereidigung und mit dem Tod des Papstes ging die sogenannte Sedis Vacans einher. Das bedeutet so viel wie leerer Stuhl, denn der Nachfolger, der musste ja erst noch gefunden werden.
Das war dann am 8. Mai der Fall mit Papst Leo dem 14. Und der hat der Garde eine wirklich sehr besondere Ehre erwiesen. Und zwar welche?
Na, der war dabei, als die neuen Gardisten schließlich im Oktober ihren Eid abgelegt haben. Dazu muss man wissen, dass Leo damit, also mit dem Besuch, seit 57 Jahren der erste Papst war, der der Zeremonie persönlich beiwohnte, statt sich vertreten zu lassen. Er hat auch gesagt, dass der Eid der Gardisten den Wert zeigt von Disziplin und Aufopferung, der Bereitschaft zu dienen und auch an andere zu denken.
È una testimonianza molto importante nel mondo di oggi. Ci fa capire l'importanza della disciplina, del sacrificio, di vivere la fede in una maniera che veramente parla a tutti i giovani. del valore di dare la vita, di servire, di pensare negli altri. Vi ringrazio a nome mio e di tutta la Santa Sede per il vostro servizio.
Ja, soweit der Papst, der zum Schluss noch in seinem Namen und dem des gesamten Heiligen Stuhls den Gardisten für ihren Dienst gedankt hat. Und das hat bei denen wirklich mächtig Eindruck hinterlassen. Auch bei Wachtmeister Raphael, der es bei der Garde schon auf immerhin 16 Dienstjahre bringt.
Das ist eigentlich die größte Ehre, die wir haben können, weil die Gardisten schwören ja, dass sie für die Verteidigung des Heiligen Vaters ihr Leben lassen würden. Und das direkt vor dem Heiligen Vater zu schwören, das ist natürlich sehr emotional und sehr eindrücklich. Ich habe das nie erlebt und das war sehr, sehr, sehr speziell und auch ein riesen Zeichen der Anerkennung von Seite des Heiligen Vaters. War sehr beeindruckend.
Ja, denn normalerweise ist es so, dass der Verwaltungschef des Vatikans und damit quasi die Nummer 3 zu der Vereidigung kommt und eben nicht der Papst.
Alex, lass uns mal zunächst ganz allgemein über die Garde reden, also darüber, welche Aufgaben sie hat, wie man überhaupt Gardist wird und solche Dinge. Man sagt ja zum Beispiel immer wieder, die Schweizer Garde sei die kleinste Armee der Welt. Stimmt das eigentlich?
Das kann man so nicht sagen, denn es gibt in Monaco eine Schutztruppe, die das Fürstenhaus und den Palast sichert. Und diese Truppe besteht aus 124 Personen. Die Schweizer Garde hat dagegen eine Sollstärke von 135 Soldaten. Also Pi mal Daumen 10 Leute mehr als bei den Monegassen. Aber die Schweizer Garde ist auf jeden Fall die älteste Armee und steht seit mehr als 500 Jahren im Dienste der Päpste.
Hierzulande fokussiert sich die Bundeswehr vor allem auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Das dürfte im Vatikan eher eine untergeordnete Rolle spielen, nehme ich an. Was ist die Aufgabe der Schweizer Garde?
Ja, die Garde konzentriert sich vor allem auf 5 Aufgaben und Wachtmeister Raphael zählt sie mal auf.
Also wir haben ja unsere Kernkompetenzen, das sind die Sicherheit des Heiligen Vaters und seine Residenz zu gewährleisten. Dann kontrollieren die offiziellen Eingänge des Vatikans und sind auch zuständig für die Sicherheit im Apostolischen Palast, begleiten den Heiligen Vater auf seinen apostolischen Reisen. Und während der Sedisvakanz übernehmen wir dieselben Verantwortlichen auch gegenüber dem Kardinalskollegium. Das sind unsere Hauptaufträge, die wir haben.
Ja, und dazu kommen auch noch Ordnungs- und Ehrendienste, wenn zum Beispiel Staatsoberhäupter den Papst im Vatikan besuchen. Das ist so ähnlich wie bei uns das Wachbataillon bei der Bundeswehr.
Was immer wieder auffällt, sind die Uniformen der Gardisten, wobei eine besonders ins Auge sticht, und zwar diese etwas pluderige, blau-rot-gelb gestreifte. Auch dazu gibt es sicherlich viel zu erzählen, oder?
Ja, das ist die sogenannte Gala-Uniform. Und fangen wir mal bei den Farben an. Blau, Rot, Gelb, das sind die Farben der italienischen Familie Medici. Papst Leo X. und Clemens VII. Stammten beide aus dieser Dynastie. Und dieses bludrige, bauschige hat auch einen Grund, den finde ich ganz lustig. Denn früher wollte man aus der Ferne als Gardist einfach ein bisschen kräftiger und massiger erscheinen. Deswegen hat man die Soldaten in diese bludrige Uniform reingesteckt. Dann sieht man auch immer wieder Gardisten, die einen Helm tragen. Auch dazu gibt es etwas, was bestimmt nicht jeder weiß. Denn diese Helme sind mittlerweile nicht mehr aus Metall, obwohl sie so aussehen, sondern sie sind aus Kunststoff.
Die Helme, die wir tragen, die sind aus einem 3D-Drucker. Das war ein Experiment einer Schweizer Firma. Die hat gehört von unseren Helmen, die im Sommer sehr warm wurden. Da hatten wir Brandwunden an den Ohren, weil das so heiß wurde. Und mittlerweile haben wir die Helme aus dem 3D-Drucker, ja.
Ja, und manchmal sieht man auch Schwerter. Die sind eigentlich nur Dekoration. Auffällig ist auch die sogenannte Hellebarde. Die sieht aus wie eine Axt auf einem Besenstiel. Die Hellebarde ist allerdings nicht zum Kämpfen, gehört aber zum Ehrendienst. Und ansonsten sind die Gardisten mit Pistolen, Sturmgewehren, Elektroschockern und auch Pfefferspray bewaffnet.
Wenn der Papst im Auto unterwegs ist, im sogenannten Papamobil, sieht man auch Personenschützer mitlaufen. Die tragen dann aber schwarze Anzüge und sehen eher so aus wie die vom Secret Service, also die Jungs, die den US-Präsidenten schützen. Sind denn diese Anzugträger auch Gardisten?
Ja, sind sie. Allerdings den Vergleich mit dem Secret Service finden sie nicht so gut. Einer der Gardisten hat mir da ziemlich selbstbewusst gesagt, wir schützen immerhin den Heiligen Vater, Klammer auf, Herr über 1,4 Milliarden Katholiken weltweit. Das ist eine Haltung, die mir extrem gut gefallen hat, weil das auch zeigt, ja, wie stolz die Gardisten auf ihre Aufgaben sind. Und dieser Stolz ist mir generell aufgefallen bei den Interviews mit den Schweizern Michele, Claude und Raphael.
Ich sage immer, wenn sich zwei Ex-Gardisten treffen, über was sprechen sie? Über die Freundschaft, die Kameradschaft. Und das ist das, was die Garde ausmacht. Das geht über die Gardezeit hinaus.
Dann sieht man auch, dass die Garde sehr viel geben kann. Wirklich, also für die Jugendlichen sage ich immer, das ist ein super Teil zum Erwachsenwerden.
Mitte 2020 habe ich bei der Schweizer Garde begonnen, bin dann Ende 2023 nach Hause gegangen, weil ich das Gefühl hatte, man muss gehen, solange es schön ist. Bin dann für knapp 2 Jahre war ich zurück in der Schweiz. Aber da wurde mir dann schnell bewusst, dass mir das Leben in der Garde und in Rom extrem fehlt.
Ja, und seit Ende vergangenen Jahres ist Claude nun auch wieder Gardist, dieses Mal allerdings unter Papst Leo.
Ja, und mit Leo haben die Gardisten ja quasi alle einen neuen Chef bekommen. Macht eigentlich die Person, die auf dem Heiligen Stuhl sitzt, für die Gardisten bei ihrer Arbeit irgendeinen konkreten Unterschied?
Ja, absolut. Also und dabei haben die Gardisten vor allem Franziskus in Erinnerung, der durch sein, ich sag mal, lateinamerikanisches Temperament immer wieder das Protokoll durcheinander gebracht hat. Ganz anders als sein Vorgänger, der deutsche Papst Benedikt. Hören wir mal, was die Gardisten, Korporal Michele und Wachtmeister Raphael, dazu erzählen haben.
Der Papst Benedikt war noch sehr protokollar bezogen, also das Protokoll wurde respektiert und eingehalten. Hingegen der Papst Franziskus, der war sehr spontan und hat auch mal gesagt, er verhandelt lieber mit einem Terroristen als mit dem Protokoll, weil der Terrorist kann akzeptieren, das Protokoll akzeptiert das nicht.
Beim Franziskus war so, er entschied im letzten Moment, einfach raub zu gehen. Und dann ist immer wieder schön zu sehen, wenn das ganze Sicherheitsdispositiv im ganzen Vatikan im Chaos geht. Da fand ich immer wieder lustig, weil heute gehe ich mal weg. Und das fand ich immer wieder schön.
Er war herausfordernd und führte den Nahschutz mit seinen spontanen Aktionen, wie zum Beispiel das Auto anzuhalten oder anstatt nach links wollte er nach rechts und so weiter und so fort. Und mit dem Papst Leo sind wir immer noch ein wenig in dieser Entdeckungsphase.
Ja, und eine Sache steht aber trotz Entdeckungsphase bei Leo schon fest. Das ist der Wohnsitz und der allein sorgt schon dafür, dass die Gardisten wieder etwas weniger Arbeit haben als noch unter Franziskus.
Der Papst Franziskus, der wohnte im Santa Marta, also in einem Gästehaus im Vatikan drin. Und dort hatten wir natürlich mehr Aufwand, also mehr Dienstposten, als jetzt mit dem Papst Leo oder auch mit dem Papst Benedikt, welche wieder im apostolischen Palast wohnen. Weil das ist eigentlich unsere Kernzone, der apostolische Palast. Und mit dem Papst Franziskus mussten wir eine zweite Kernzone bilden. Das war ein bedeutender Mehraufwand über 13 Jahre, welche jetzt wieder wegfällt.
Also für die Garde macht es im Alltag durchaus einen Unterschied, je nachdem, wer da gerade auf dem Heiligen Stuhl sitzt.
Alex, die Bundeswehr wirbt aktuell damit, dass man bei ihr schon als Neuling mehr als 2.200 € netto verdienen kann. Ziel ist es, die Truppe attraktiver zu machen, um die Zahl der Soldaten aufwachsen zu lassen, wie das heißt im Bundeswehrsprech. Wie sieht's bei der Schweizer Garde aus? Wie wird man Gardist und mit welchem Sold kann man dort rechnen?
Also fangen wir mal bei den Voraussetzungen an. Man muss Katholik sein, Schweizer Staatsbürger, männlich, ledig, gesund. Das Mindestalter liegt bei 19 Jahren. Maximal darf man 30 sein. Die Körpergröße muss so ungefähr bei 1,74 liegen. Bewerber brauchen zudem einen einwandfreien Leumund. Notwendig ist auch die Matura. Das entspricht dem Abitur bei uns. Eine abgeschlossene Lehre tut's aber auch. Und den Führerschein muss man haben. Und darüber hinaus müssen Bewerber die Rekrutenschule der Schweizer Armee abgeschlossen haben. Und man muss bereit sein, sich für mindestens 27 Monate in den Dienst der päpstlichen Schweizer Garde zu stellen. Kommen wir zum Geld. Die Besoldung liegt bei umgerechnet etwa 1.500 €. Kost und Logis sind frei.
Viel Geld ist das trotzdem nicht gerade. Und man liest ja auch immer wieder darüber, dass zum Beispiel die Kaserne der Gardisten total heruntergekommen und verschimmelt sein soll. Das klingt unterm Strich nicht sehr attraktiv. Hat die Garde also auch Nachwuchsprobleme?
Also Nachwuchsprobleme an sich erstmal wohl nicht, so haben es mir die Gardisten gesagt. Problem ist aber, dass die neuen Soldaten häufig nur die Mindestzeit im Vatikan verbringen, vielleicht auch noch ein paar Monate hinten dranhängen, aber dann sind sie in der Regel auch ganz schnell wieder weg, sagt Korporal Michele.
Also bei uns gehen viele Leute, aber das verstehe ich auch. Die Schweizer Garde kann man sehr gut sehen als Sprungbrett, oder? Viele möchten dann auch in der Polizei oder in der Armee, und das ist ein gutes Training, also Lebenstraining allgemein. Und eben viele machen ihre 2-3 Jahre und dann sind die weg, die meisten.
Also viel Fluktuation statt Kontinuität. Und nochmal was zur Kaserne. Ja, die ist wirklich verschimmelt, runtergekommen und mittlerweile auch zu klein. Aber die Baubewilligung für den Neubau, die ist immerhin erteilt. Und dabei geht es auch um mehr als nur eine reine Unterkunft.
Die Idee der neuen Kaserne ist halt wirklich, alle Gardisten wieder zusammenzuführen, weil durch die Aufstockung von diesen 25 Gardisten wurde die jetzige Kaserne zu klein, das muss man so sagen. Und dann mit dem Neubau wäre dann die ganze Garde, also wieder alle 135 Gardisten mit ihren Familien wieder in der Kaserne zusammen. Das ist das, was die Garde ausmacht, ne? Diesen Zusammenhalt, diese Freundschaft, alle unter einem Dach.
Dauert aber noch ein bisschen, in gut 3 Jahren erst soll die neue Kaserne fertig sein.
Alex, die Gardisten haben ja eine absolut einmalige Aufgabe. Aber jeder, der schon mal in einer Armee gedient hat, wie du und ich, der weiß, dass es auch viele Aufgaben gibt, die einfach nur nerven, langweilig sind oder wahnsinnig anstrengend. Auf welche Aufgaben trifft das bei der Schweizer Garde zu?
Ja, das wollte ich natürlich auch wissen. Und anfangs waren die Antworten da sehr diplomatisch. Aber als ich dann mal nachgehakt habe, haben mir Michele und Raphael dann doch ein bisschen mehr verraten.
Die Hellebardiere, die am wenigsten lang im Dienst sind, verrichten sehr oft Dienst, wie zum Beispiel bei der Schildwache, beim Bronzetor, beim Bottone di Ponzo, der Haupteingang zum Palast. Das sind 2 Stunden, die man stillsteht. Und das ist eine Herausforderung körperlich wie auch psychologisch, weil man sich 2 Stunden lang konzentrieren muss und so ruhig wie möglich stehen muss. Und das ist halt eine Herausforderung, die man akzeptieren muss. Und da wird man ja auch gut vorbereitet. Aber mit der Zeit kann das schon ein einprüdiges Leben sein an einem Sonntagnachmittag. Und wirklich niemand läuft, niemand zur Arbeit geht im Apostolischen Palast. Und kann das schon eine Herausforderung oder langweilig werden, ja.
Es gibt speziell einen Dienst. Da kommen die Leute und fragen, wie, also wirklich 8 Stunden lang, die immer die gleichen Fragen. Wo sind die Toiletten? Wo ist die Basilika? Wo sind die Museen? Wo ist das? Um welche Zeit? Und so weiter. Und dann nach 8 Stunden hat man so einen Kopf. Und man sagt, oh, ich bin glücklich, dass es vorbei ist.
Ja, und so ähnlich dürften sich auch die Soldaten fühlen, die in London den Buckingham Palace bewachen und sich den ganzen Tag Grimassen von selfie-süchtigen Touristen ansehen dürfen oder müssen.
Alex, bevor wir langsam zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage. Normalerweise befassen wir uns hier bei Streitkräfte und Strategien ja mit dem Krieg in der Ukraine und auch immer wieder mit dem Krieg in Nahost. Machen sich diese beiden Konflikte eigentlich irgendwie bei der Schweizer Garde bemerkbar? Reden die darüber?
Ja, durchaus. Also ich erinnere da nur mal an die Szene zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky im Vatikan am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus. Beide Präsidenten auf 2 Stühlen im Petersdom, das waren ja hochsymbolische, nahezu ikonische Bilder dieser beiden, die um die Welt gingen. Und hinterher wurde dann gerätselt, ob dieses Treffen wirklich so spontan war, wie es ausgesehen hat. Und dazu hat mir dann Gardist Raphael gesagt:
Ich bin überzeugt, dass bereits schon über den diplomatischen Dienst und so Vorabklärungen gemacht worden sind, ob das überhaupt möglich wäre. Aber es ist natürlich schon eine sehr eindrückliche Szene oder sehr eindrücklich, das zu sehen, was der Vatikan machen kann.
Ja, und unabhängig davon haben mir alle 3 Gardisten gesagt, dass sie immer wieder mitbekommen, wie viel der Papst auch hinter den Kulissen leistet, um für eine bessere Welt zu sorgen. Und davon gelangt oft eben nur ein Bruchteil an die Öffentlichkeit, egal ob es sich um die großen Themen wie Nahost und Ukraine handelt oder das alltägliche Leid von vielen Millionen Menschen weltweit.
Wenn man den Papst, sei es bei Predigten, sei es an der Generalaudienz, wenn man seinen Worten lauscht, man merkt, dass je mehr das Elend geschieht, er versucht auch Tragödien oder Sachen, die passieren, die nicht so medial präsent sind, wie jetzt gerade ein Iran-Krieg oder ein Ukraine-Krieg. Er versucht auch auf Sachen, die fast eigentlich gleich schlimm sind, aber keine mediale Präsenz bekommen, aufmerksam zu machen.
Man sieht schon, was der Papst auch versucht zu machen. Er versucht wirklich, viele Hebel zu bewegen, um diese Kriege auch zu stoppen. finde ich schön. Das, man sieht das. Also wir Gardisten sehen das.
Man lächelt immer so ein wenig über den Vatikan, aber man unterschätzt ihn, weil er ist schon sehr gut vernetzt und hat schon sehr vieles erreicht.
Das klingt nach ehrlicher Bewunderung und auch nach beeindruckender Loyalität der Gardisten. Danke für diese Einblicke in die Welt einer ganz besonderen Truppe mitten im Herzen Europas. Danke, Alex Drost.
Stefan, sehr gerne und auch danke an die Gardisten, die uns die Einblicke möglich gemacht haben.
Stimmt, auch von uns. Das war's für diese Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien. Die nächste reguläre Ausgabe gibt es am Dienstag nach Ostern. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschiedet sich für das ganze Team Stefan Niemann. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch für einen ganz besonderen Podcast.
1872 machte sich ein Segelschiff auf den Weg von New York nach Genua, die Mary Celeste. Sie wird dort aber nie ankommen. Die Crew ist von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden. Hi, ich bin Bente Faust und bei meiner Recherche auf meiner Heimatinsel Föhr bin ich auf Hinweise zu diesem rätselhaften Fall gestoßen. In meinem neuen Podcast nehme ich euch in 5 spannenden Folgen mit auf eine Spurensuche rund um eines der bekanntesten Geisterschiffe der Welt. Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Jetzt in ARD Sounds.